von Jesus. Ich gehe mal noch kurz 3-4 Tage zurück, nehme euch noch mal mit rein, was vorher geschehen ist, weil vielleicht wissen es gar nicht alle so genau. Am Donnerstagabend waren wir hier mit der Hausgruppe zusammen. Das nennt sich hier in Deutschland Gründonnerstag, der Tag vor der Kreuzigung. Und das ist der Tag vom letzten Abendmahl. Da kam Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sie wollten das Passa feiern, das jüdische Fest der ungesäuerten Brote. Und alles war auch in der Bibel schon vorab so angekündigt, wie es passieren soll im Alten Testament, dass sie in einem Obergemach sein werden, dass da ein Raum ist. Und sie saßen da zusammen und dann hat Jesus Brot und Wein gebrochen, also Brot gebrochen und Wein und hat es rumgegeben. Und hat auch angefangen darüber zu sprechen, dass es sein Leib ist, der hingegeben wird. Er hat also das erste Mal sehr deutlich zu seinen Jüngern darüber gesprochen, was passieren wird und dass er bald von ihm gehen wird. Und in der Nacht wurde er verraten von einem seiner Jünger, von dem Judas Iskariot, wurde in die Hände der Soldaten ausgeliefert, kam dann vor Pilatus, wurde da ausgefragt, hat gesagt, er ist der König der Juden und Pilatus wollte ihn eigentlich gar nicht verurteilen, weil er an ihm keinen Fehler gefunden hat. Aber das Volk, die Juden, wollten unbedingt, dass er hingerichtet wird und so hat ihn Pilatus quasi in die Hände der Juden gegeben und er ist dann ans Kreuz gekommen. Das ist Karfreitag bei uns und für viele ist das ein ganz trauriger Tag. Das hat in Deutschland, ist es auch so ein stiller Feiertag, da geht man nicht ins Kino oder feiern. Aber eigentlich für uns als Christen, die wir erlöst sind, ist das eigentlich ein guter Tag, weil wenn Jesus das nicht gemacht hätte, dann ja, würden wir erstmal hier gar nicht zusammen sein und dann hätten wir nicht die Perspektive, dass wir erlöst sind, das ewige Leben mit Gott verbringen können, dass wir Vergebung für unsere Schuld haben, dass wir die Möglichkeit haben, uns durch Jesus verändern zu lassen, dass wir frei in ihm geworden sind. Und ich finde das schön, wie ihr es im Englischen sagt. Bei euch ist das, wie heißt das, Happy Friday oder Good Friday, ne? Good Friday, das ist der gute Freitag, also eigentlich die gute Nachricht von Jesus kommt an diesem Freitag. Also es ist kein Tag, an dem wir ja eigentlich nur weinen sollten, sondern das ist ein Tag der Hoffnung, weil das ist der Tag der Erlösung für uns. Ja, und dann kam... Genau, hoffnungsvolle Tränen. Für Jesus war es der schwerste Tag überhaupt. Und deswegen ist es auch gut, dass man auch das bedenkt. Ich möchte das jetzt gar nicht rausnehmen, weil so ein Leid hat nie wieder jemand für einen anderen aufgenommen. Das stimmt. Ja, dann starb er, alles wurde dunkel und sie nahmen ihn ab vom Kreuz, legten ihn in ein Grab, hüllten ihn in Tücher. Und damals die Gräber, oder wahrscheinlich auch heute noch in Israel, das ist nicht so wie bei uns auf dem Friedhof, dass da Erde drüber kommt, sondern das waren Grabhöhlen. Und diese Höhle, da kam ein dicker Stein davor und dann blieben die Leichname in dieser Höhle liegen und verwesen dann normalerweise. Also Jesus lag jetzt einbalsamiert in einer Grabhöhle und ein ganz großer, ja, menschenhoher oder noch höherer Stein wurde davor geschoben und ist damit dicht gewesen und zu. Und ja, die Jünger, die waren total verzweifelt. Die haben gedacht, eigentlich alles, was wir mit Jesus erlebt haben, das ist jetzt vorbei. Jetzt hat er es doch nicht geschafft, er ist gestorben, er ist nicht mehr bei uns. Sie hatten auch Angst, weil wenn die Juden schon Jesus verfolgen, war ihnen auch ganz bewusst, dass auch sie in Gefahr sind. Und die haben sich eingeschlossen, die waren voller Trauer, waren irgendwie auch desillusioniert, hatten keine Hoffnung, keine Zukunft mehr, saßen ja in diesem verschlossenen Raum und wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Und Maria Magdalena, eine der Frauen, die ganz nah auch um Jesus waren, also um Jesus gab es ja mehrere Gruppen, es gab die Jünger, das waren seine ganz engen Freunde, die 12, dann ja nur noch 11, nachdem der Judas ihn verraten hatte. Und dann gab es auch die Frauen um ihn, die auch versorgten. Ich denke, die haben auch mal für Essen gesorgt. Die waren wohl auch vermögend und haben quasi dieses Missionswerk finanziert. Und dann gab es auch noch eine ganze Menge Sympathisanten, die auch gerne da waren, wo Jesus war. Aber Maria Magdalena hatte eine ganz besonders nahe Beziehung zu Jesus und sie war auch so traurig und sie wollte einfach am frühen Sonntagmorgen dahin gehen, wo das Grab ist. Und das muss wirklich ja zur Sonnenaufgangsstunde, also sehr früh am Morgen gewesen sein, wo noch keine Menschen unterwegs sind. Sie kam zu diesem Grab und der Stein war weg. Der Stein war weg, das Grab war leer. Jesus war weg. Und dann, ich lese das auch nachher nochmal vor, dann ist Jesus ihr auch begegnet. Das ist jetzt erstmal die Geschichte vorab. Also, Jesus hatte, ich komme nochmal zurück auf diesen Donnerstagabend, als er Brot und Wein mit ihnen gebrochen hatte. An diesem Abend, das ist uns jetzt erst letzte Woche Donnerstag so richtig bewusst geworden, als wir darüber auch in der Bibel gelesen haben, an diesem Abend hat Jesus ihnen eigentlich alles erklärt und gesagt, was kommen wird und welche Bedeutung das auch hat. Das sind die Kapitel im Johannesevangelium 13 bis 17. Also da braucht man schon ein bisschen Muße und Zeit, aber jetzt sind 2 Tage Feiertag. Vielleicht habt ihr mal heute Nachmittag oder morgen eine ruhige Stunde und lest mal wirklich Johannes 16, die Kapitel 13, Johannes Kapitel 13 bis 17, das ist alles in dieser Nacht oder an diesem Abend, nachdem sie das Abendmahl gefeiert haben. Im Vers 16 steht, schon sehr bald werdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann, nach einer weiteren kurzen Zeit, werdet ihr mich wiedersehen. Ich sagte, dass ich sehr bald fort sein werde und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Dann, nach einer weiteren kurzen Zeit, werdet ihr mich wiedersehen. Vers 20. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Das war das, ne, was ich gerade sagte. Die Jünger waren ängstlich, traurig und ja, ihre ganze Welt ist irgendwie zusammengebrochen. Und die Welt, die anderen, die nicht mit Jesus waren, die haben gedacht, sie haben es richtig gemacht, dass sie ihn, den falschen Gottessohn, ans Kreuz gebracht haben. Also, ihr werdet trauern über das. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Jesus sagt schon, ihr werdet mich wiedersehen. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Und das ist auch die Freude, die wir haben, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben. Das kann uns niemand nehmen. Wenn wir Jesus erkennen, wenn wir ihn sehen mit unseren geistlichen Augen. Vers 23. Wenn es so weit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Vorher haben sie Jesus immer gebeten, tu diesen was Gutes, heile jene, haben Leute zu ihm gebracht. Aber wenn es so weit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Das heißt, wir bitten im Namen von Jesus. Wir kommen mit der Autorität, die Jesus uns gegeben hat, zum Thron des Vaters und bitten ihn. Wir haben Zugang zum Thron des Vaters. Also was er vorher gesagt hat, eine Weile werdet ihr trauern, aber dann wird eure Trauer in Freude verwandelt werden. Damit meint Jesus, dass er am dritten Tag aus dem Grab auferstehen wird. Aber in dem Moment haben die Jünger das noch nicht verstanden. Jetzt lese ich mal aus der Bibel, aus dem Johannes 20, die Auferstehung. Die Ostergeschichte. Johannes 20. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, den Johannes, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erstes an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Also das ist schon eigentlich ein Zeichen darauf, dass sie nicht den Leichnam weggeführt haben, sondern dass da was passiert ist. Das Tuch, was um seinen Kopf war, lag ordentlich zusammengefaltet. Da ging auch der andere Jünger hinein, und er sah und glaubte, denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause. So, die Männer gingen weg. Maria stand weinend draußen vor dem Grab, und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?«, fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, es sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Und wie er Maria sagte, da hat sie das erkannt. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, »Meister«. »Berühre mich nicht«, sagte Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Sag ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre.« Maria Magdalena fand die Jünger, die sich hier eingeschlossen hatten, und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Also alle dachten ja, er sei tot und alles war umsonst. Und sie waren sehr traurig. Das Grab war aber jetzt leer, der Leichnam weg, aber die Tücher noch da, also irgendwie nicht komplett weg. Und als erstes erscheint Jesus und spricht mit Maria Magdalena, mit einer Frau, und er spricht über den Vater. Ich habe mich gefragt, warum wo gerade eine Frau als erstes war. Ich meine, man könnte ja denken, wenn Jesus das einer Frau erzählt, dann spricht sich schneller rum, weil Frauen mehr reden. Aber ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, er möchte einfach keinen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen. Und zu der Zeit waren ja die Frauen ja untergeordnet unter den Männern. Also es wurde von Mann zu Mann gesprochen und nicht von Mann zu Frau. Was die Frau wissen sollte, das sollte sie über ihren Ehemann erfahren. Und auch da, Jesus hebt sich da total über alle Gebräuche und Sitten hinweg und er gibt Maria Magdalena die Ehre, dass sie die Erste ist, die ihm begegnet. Er sagt es zu ihr und er spricht mit ihr über den Vater im Himmel. Er sagt, er werde zu seinem und unserem Vater gehen, zu seinem und unserem Gott auffahren. Und damit sagt er also auch jetzt ganz deutlich, dass sein Vater auch unser Vater ist und dass wir die Kinder Gottes sind. Und das ist, was Harald eben schon sagte, Jesus ist der Erstgeborene, er ist uns vorangegangen und wir gehen ihm nach. Das heißt, er ist Sohn des himmlischen Vaters und er ist unser Bruder und damit ist auch Gott unser Vater. Im Johannes 16, 23, wenn es so weit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen, ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihm bitten und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Das heißt, wir sind jetzt Kinder Gottes, wir reden direkt mit Gott, wir können zu ihm kommen, wie Kinder zu ihrem Vater kommen und wir bitten ihn im Namen von Jesus, weil wir sind seine Kinder durch Jesus und das ist der Weg zum Vater. Jesus hat ja auch gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Und er hat am letzten Abend ja zu seinen Jüngern gesagt, an diesem Donnerstagabend, dahin, wo ich hingehe, werdet auch ihr hingehen. Also später, erst gehe ich, aber ihr werdet nachkommen. Ich bin der Erste, aber ihr seid meine Nachfolger. Johannes 13, 36 sagt er zu Petrus, wo ich hingehe, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dahin folgen. Also erst stirbt Jesus, es folgen zwei Tage Todesstille, doch dann am dritten Tag die Auferstehung und alles ist neu, der neue Bund. Jesus ist auferweckt. Er ist der Erstgeborene und wir sind in ihm auferweckt zu echtem, wirklichen Leben. Was war es, was Jesus auferweckt hat? Es muss eine große, mächtige Kraft sein. Und diese Kraft, die lebt auch in uns. Im Epheserbrief heißt es im 1. Kapitel, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Die übermächtig große Kraft, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt, ist die gleiche mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollten. Wir alle haben früher so gelebt, wir alle. Und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch die Sünde tot waren, das ist der Tod, die Sünde, er liebt uns so sehr, dass wir durch die Sünde tot waren, die wir durch die Sünde tot waren, mit Christus neues Leben bekommen, als er ihn von den Toten auferweckt. Also in der Sünde sind wir gestorben vor Gott, wir sind wie Tote, aber mit Christus bekommen wir neues Leben geschenkt, als er ihn von den Toten auferweckte. Diese mächtige Kraft ist Gottes Kraft. Gott hat ihn auferweckt. Jesus Christus ist der Erstgeborene von vielen, der Erste, der aus Gott wiedergeboren wurde. Was bedeutet das für uns? Oben steht's, ne? Doch Gott ist so barmherzig und er liebt uns so sehr, dass wir uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Und wenn wir dieses Kreuz für unsere Schuld annehmen, dann sind wir wiedergeboren. Das ist die Wiedergeburt, das ist das neue Leben in Jesus. Dann haben wir das ewige Leben durch ihn, weil er als Erstes starb und auferstand. Er ist nicht im Tod geblieben, er ist gestorben für unsere Schuld und er ist auferstanden, damit wir Leben haben. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, damit er auch uns auferweckt durch den Tod, uns aus dem Tod der Sünde auferweckt. Und diese gleiche mächtige Kraft, die Jesus auferweckt hat, hat auch die Kraft, uns von dem Tod der Sünde aufzuerwecken, die uns ins neue Leben stellen und uns ins neue Leben stellen. Also diese Sünde hat so viel Macht an uns, dass wir eigentlich tot sind vor Gott. Wir können nicht in seine heilige Gegenwart kommen, weil die Sünde dazwischen ist. Gott ist heilig und Sünde hat nichts mit Heiligkeit zu tun. Aber durch den Tod von Jesus sind wir auferweckt, sind wir nicht mehr der Sünde gestorben, sterben wir nicht mehr in der Sünde oder durch die Sünde tot, sondern wir sind auferweckt ins neue Leben. Und Jesus, der Erstgeborene von den Toten, nochmal die Stelle von Kolosser, die Harald heute Morgen schon hatte. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendwas schuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Also Christus war von Anfang an. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrschaften oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Das ist nochmal ganz deutlich, ne? Er ist von Anfang an und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist und wir hinterher. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich versöhnt. Durch Jesus hat Gott alles, uns alle, mit sich versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf Erde ist. Also Jesus hat den Frieden mit Gott gebracht durch sein Blut am Kreuz. Haben wir alle die Möglichkeit, Frieden mit Gott zu haben. Alles, was im Himmel und auf Erden ist. Und Jesus war Gott, bevor er auf die Erde kam. Er war dem Vater gleichgestellt. Und trotzdem ordnete er sich unter, hat die Aufgabe übernommen, die Welt mit Gott zu versöhnen, ist Mensch geworden, war auf der Erde, hat sich unschuldig verurteilen lassen, ist am Kreuz gestorben, hat sein Blut für dich und mich hingegeben. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Dadurch waren wir getrennt von Gott durch die Sünde. Doch nun hat er, Jesus, euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Wie oft es da um uns geht, ne? Hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen, um euch heilig und makellos hinzustellen. Das ist alles für uns. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Ja, und das ist der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Gott hat uns Sünder durch den Tod von Jesus mit sich selbst versöhnt. Gott hat sich selber hingegeben, damit wir nicht getrennt sind. Wir haben freien Zugang zum Vater im Himmel. Dadurch, dass Jesus unser Bruder ist und der Erstgeborene, sind wir Kinder Gottes. Wir haben freien Zugang zum Vater im Himmel. Und Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten am dritten Tag. Und er hat für uns den Weg zum Vater freigemacht und den Weg zum ewigen Leben freigemacht. Wir dürfen kommen ohne Scham und Furcht, ohne Angst, ohne Zweifel, ob wir es richtig machen, ob wir gut genug sind. Wir dürfen kommen. Wir sind eingeladen, an den Tisch Jesus zu kommen. Amen.